direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse, heute wieder mit einem kleinen Spruch. Das bedeutet, einer von uns weiß, was heute besprochen wird, die anderen beiden wissen es nicht. Ich bin Niklas Döbler, ich mache den Podcast zusammen mit Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Und eben jener Marius Raab hat heute uns ein Thema mitgebracht. Was ist es denn?
Deutscher Heavy Metal der 90er.
Sehr es schön. Ist sehr, sehr 90er-lastig bei Marius. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von deutschem Heavy Metal der 90er. Ich habe nicht mal Ahnung von deutschem Heavy Metal. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was ihr beide dazu zu sagen
habt. Aber du hast doch hoffentlich Bilder im Kopf, irgendwelche Bilder. Also ich meine, selbst wenn es falsche Bilder sind, was hast du für Bilder im Kopf?
Ne, ich habe ein junges Rammstein im Kopf, von der Ästhetik her. So viel Feuer, viel Leder.
Das ist für dich Heavy Metal.
Wie gesagt, das ist nicht meine Musikrichtung.
Das merkt man jetzt deutlich. Ja. Ist ja auch eine Position. Muss man ja auch haben. Nein, also, aber trotzdem, also, okay, Rammstein ist ein Fehltreffer. Das passt nicht. Aber was assoziierst du denn zu Heavy Metal überhaupt?
Das ist natürlich, also,
das ist böse, natürlich ist es böse, natürlich, aber das ist, du bist ja auch unvorbereitet. Ich dagegen durch meine Geschichte, meine Lebensgeschichte, bin nicht unvorbereitet. Das ist eben die Gnade der frühen Geburt.
Ich habe mich nie wirklich tief mit dieser Musikrichtung beziehungsweise mit dieser Subkultur auseinandergesetzt. Ich weiß, das ist eine enorm vielfältige Subkultur, ist unterschiedlich, Couleur, ganz viele unterschiedliche auch Abstufungen in diesem Musikgenre. Es hat immer für mich so ein, es ist mal ganz spannend, sich dieser Divergenz bewusst zu werden oder sich das anzugucken. Du hast diese in einer gewissen Art und Weise sehr brutale Musik, aber die Menschen, die das hören, sind total lieb tatsächlich. Es ist immer so ein bestimmter Schlagmensch, sage ich mal. Und ich habe noch nie, also es gibt Fans von anderen Musikrichtungen, die wesentlich aggressiver sind. Und also, keine Ahnung, Schlagerfans nach 7 Bier sind wahrscheinlich pöbelhafter unterwegs als die Leute, die irgendwie auf Wacken
gehen. Du bist ja richtig stereotyp unterwegs.
Ja, klar, das ist das Problem.
Ich frag dich noch was anderes. Und zwar, bevor ich dem Marius das natürlich wieder übergebe, aber mich interessiert es einfach so wahnsinnig, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du Heavy Metal hörst. Nach was riecht denn das für dich, Heavy Metal?
Es riecht nach Erde, tatsächlich. Okay. Und ein bisschen metallisch, das ist jetzt relativ offensichtlich, die semantische Assoziation. Und es riecht immer so nach muffigem Jugendclub, vielleicht so.
Okay. Also für mich riecht
so, es. Also es gibt das Jugendzentrum, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, was es jetzt leider nicht mehr gibt, die hatten auch viele dieser so Bandwettbewerbe und da war halt das Genre, ging halt auch so in diese Rock-Heavy-Metal-Richtung. Und diesen Geruch verbinde ich ganz stark damit. So alte Couches seit 30 Jahren. Niemand weiß, was da drauf alles geschehen ist oder was darauf schon verschüttet wurde. Bier, Cola aus abgegriffenen Gläsern. Vielleicht noch so der Duft von Wienern wabert durch dieses Jugendzentrum, das verbinde ich damit.
Das könnte alles auch eine katholische Jugendfreizeit
sein. Hört sich auch so an. Ja, genau.
War ja auch ein kirchliches Jugendzentrum, nur evangelisch.
Ja, okay. Also klar, du kommst aus Berlin, da gibt es keine Katholiken. Die sind ja genau. Also die hatten ja gar keine Chance da. Nein, für mich riecht es ja nach Leder, nach Metallösen oder Nieten und es riecht nach Rauch. Und ich spüre ehrlich gesagt richtig so diese ab und zu mal so ein paar Feuchtigkeitstropfen von spitzenden Haaren, die gerade wo Headbanging oder sowas gemacht haben, weil man viel von Menschen mitkriegt. Also das und dass meine Ohren gerade unglaublichen Druck tatsächlich erleben. Also ich erinnere mich gerade dran, wenn man nach Heavy Metal tatsächlich nach Hause gegangen ist und die Ohren haben stundenlang noch gedröhnt. Aber Marius, ich wollte das nicht vorweggreifen.
Also ich finde schön, dass jetzt Niklas von seiner evangelischen Jugend erzählt hat, weil das passt ziemlich gut. Was ich habe als Hintergedanken, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, es gibt eigentlich immer noch eine Band namens Accept. Das waren in den 90ern so, es hieß dann immer die Nummer 2 hinter den Scorpions, was ihnen eigentlich nicht gerecht geworden ist, weil die waren eine Nummer für sich. Scorpions war eher so Mainstream und Accept war ein bisschen schmutziger, rauer. Und der Sänger Udo Dirkschneider hat in den 90er Jahren mal in einem Interview in der Metal Hammer gesagt, was sie machen, ist im Prinzip Kirchenmusik. Und das hat mich damals sehr fasziniert und da ist so viel Wahrheit drin. Also nicht nur die ganze Atmosphäre, dieses etwas düstere, dann natürlich die Vocals sehr, sehr tief gesungen, sehr kehlig, aber auch dieser ganze Aufbau. Ne? Es ist ja wie letztlich wie ein Choralgesang mit Gegengesang aus dem Auditorium. Es ist ja wie ein Gottesdienst, der da zelebriert wird auf so einer Heavy-Metal-Bühne. Und das, seit ich das eben damals in diesem Interview mit Udo Dirkschneider gelesen habe, hat mich das sehr beeindruckt und lässt mich seither nicht mehr los. Das ist eigentlich wie so eine Art säkularer Gottesdienst ist. Es geht um existenzielle Themen, um Tod, um Liebe, also eigentlich um alles. Ne? Und das fasziniert mich bis heute. Und da wollte ich jetzt eben mal schauen, was ihr dazu denkt. Niklas als Spätgeborener, der das nur aus Erzählungen kennt, aber Klaus, ich weiß nicht, warst du da im Moshpit und hast auch mit.
Also, das ist auf jeden Fall eine Zeit, die ich gut mitgemacht habe. Absolut. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wo in deinem Heavy Metal religiösen Setting, wo dann Doro beispielsweise ist. Also, was hat die dann für eine Funktion? Vielleicht musst da du das kurz erklären.
Gekommen, genau. Weil wir heute den Namen Doro auch hatten. Ja, Doro, die war die nicht bei der Band Bonfire, allein Bonfire, ne? Ein Knochenfeuer, also es hatte was sehr Heidnisches, was sehr Rituelles. Gut, in der katholischen Kirche dürfte es natürlich nicht die Messe lesen als Frau, aber das ist ja schön am Heavy Metal, dass er da ein bisschen entspannter ist. Also großartig natürlich. Und diese ganzen deutschen Bands und Klaus, wir beide kennen ja sogar jemand, Fritz.
Richtig.
Der damals in einer großen Nachwuchshoffnung namens Kronos Titan gespielt hat, die leider nie so abgehoben hat, was sie nicht davon abgehalten hat mit den ganzen Bassisten von, er war immer mit dem Bassist von Accept im Urlaub.
Wow.
Hat er mir erzählt.
Ja.
Also ne, so eine große Familie sozusagen und das, was Niklas gemeint hat. Ne, es ist, eigentlich sind es alles ganz nette Jungs hinter diesen Föhnfrisuren und den martialischen Symbolen. Das ist ja das Schöne dran. Also ich glaube wirklich, ein Helene Fischer-Konzert möchte ich nicht danach im Bus mit sein. Oder ich war es einmal und das war schrecklich.
Warum? Wie bist du da
hingekommen? Das ist mal in Berlin passiert. Da war Schienenersatzverkehr. Wir kamen von einem ziemlich wilden Konzert und sind dann in einen Pulk mit den Leuten, die vom Schlagerfest der Volksmusik zurückkamen. Und die waren halt so, wie man sich deutsche Touristen ein bisschen vorstellt. Angetrunken, gröhlend. Das war nicht so schön in diesem Ersatzverkehrbus. Aber insofern würde ich Niklas mal mit seinen Stereotypen ein bisschen recht geben.
Ja.
Vielleicht musst du erklären, was meintest du gerade mit Doro und Kirch singen, Messe lesen?
Ja, Doro ist halt eben eine der großen deutschen Heavy-Metal-Sängerinnen und in der katholischen Messe dürfte ja keine Frau da vorne stehen.
Ach so.
Sie tat es eben und sie ist eben auch sehr bekannt. Ich habe auch noch ein paar Alben von ihr hier.
Aber du hast keine Poster aufgehängt, weil das hatte man ja früher.
Ich habe hier im Schrank einen Schwung Poster von Sandra.
Ah ja,
tatsächlich.
Okay.
Das war jetzt zwar kein Heavy Metal, aber fällt auch gut in die Zeit.
Ja, das ist richtig.
Aber hatte diese Musikrichtung denn in den 90ern so einen Peak oder eine Renaissance? Also wie war das damals? Oder war das einfach nur eine unter vielen? Es gibt ja immer so Musikrichtungen, die sehr prägend waren für eine Zeit.
Es lief ja seit den 70ern eigentlich durch, also die ganzen großen Bands, ne, ob es jetzt sowas war wie Running Wild oder so, die gibt es ja alle seit den 70er Jahren. Und es hat sich halt über Jahrzehnte als Subkultur, Gegenkultur teilweise einfach gehalten. Ne? Es gab immer einen signifikanten Anteil in jeder Schule von wegen, ne, die so eine Kutte hatten und Wochenende auf die Konzerte gegangen sind. Also ich glaube nicht, dass es einen Peak hat. Es war so ein über Jahrzehnte konstanten Phänomen, was die Menschen begeistert hat. Es ging nicht so hoch und runter wie andere. Also so diese ganzen Emo- und Gothic-Szene, die hatte so einen Peak, der wieder runter ist, habe ich den Eindruck. Die sieht man jetzt relativ selten. Oder nur noch auf Nischenveranstaltungen, während es bis heute eine große Fangemeinde, ne? Also allein diese ganzen Sachen aus Skandinavien und Powerwolf und wie es jetzt alle heißen, ne? Das war nie verschwunden, das ist eigentlich so lebendig wie immer.
Ja, weil es auch eine ganz eigene Ästhetik hat. Also ich meine, da ist ja alles tatsächlich komplett in einem ästhetischen Programm. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht einfach nur so eine Musikrichtung, es ist eine komplette Kleidung, ja, es ist ein Lebensstil, es ist eine Lebenseinstellung. Das sind ganz, ganz viel. Es sind Festivals. Also es gibt schon ganz, ganz viel, was es wirklich zu was Kulturellem macht, muss man wirklich sagen. Ja.
Und eigentlich immer bei fast allen Bands halt auch, allein schon wie die eben auftreten, mit so einer Prise Selbstironie, die dem Schlager wiederum völlig abgeht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das macht es eigentlich so liebenswert. Also die wissen natürlich, dass das alles ein bisschen drüber ist und dass es eine Show ist. Und gerade deshalb macht es ja so viel Spaß, weil die sich nicht, die meisten zumindest nicht allzu ernst nehmen.
Aber weil es natürlich auch eine Musikrichtung ist, die immer, die viel in eine gewisse Ecke gedrängt wird, tatsächlich, eben durch dieses Martialische und auch vielleicht auch durch die Unverständlichkeit der Texte, einfach vom Hören her, dass es immer ein bisschen so einen leicht anrüchigen Touch hat für Leute, die sich nicht damit dezidiert auseinandergesetzt
haben. Aber das ist natürlich immer und super wichtig für eine Subkultur, genau. Du musst dich immer sozusagen gegen die Kultur, die allgemeine Kultur, was weiß ich, das Spießertum oder was auch immer das ist, musst du dich ja immer abgrenzen können und musst dich auch erkennen können. All das ist gegeben. Also du kannst die Gruppe sozusagen gegen eine andere Gruppe ganz, ganz klar spielen, ja.
Aber vielleicht noch zum Schluss, Marius, was unterscheidet den deutschen Heavy Metal der 90er vom deutschen Heavy Metal der 80er, der 2000er, der 2010er und jetzt vielleicht sogar der 2020er?
Schwer zu sagen. Ich bin aktuell jetzt natürlich nicht mehr so drin, wie ich es vielleicht als junger Mensch mal war, aber wenn ich mir mal so Sachen anschaue, gar nicht so viel eigentlich. Es sind die gleichen Themen, es ist die gleiche Ästhetik. Es ist eine ziemliche Konstante geblieben. Das ist ja gerade so schön dran.
Na gut, und eine weitere Konstante ist die Bamberger Psychokalypse jede Woche. Und nächste Woche haben wir noch einen Spruch von mir und danach beginnen wir wieder mit unserem regulären Senden von 45 Minuten. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Servus, ciao.
Ade.